In Peer Gynt, dem aktuellen Stück der Freien Bühne München, geht es um einen jungen Mann, der sich seine Welt zurechtfantasiert. Beziehungsweise sie sich sogar vielleicht zurechtfantasieren muss. Er sucht nach seinem Platz im Leben und danach, wer er ist. Er stößt hierbei jedoch immer wieder an Grenzen und wird oft zum Außenseiter. Nun aber erstmal genaueres zur Freien Bühne München. Hierfür habe ich mit der Mitbegründerin Angelika Fell gesprochen. Ich wollte wissen, warum sie die Freie Bühne München gegründet hat und was das Besondere an ihnen ist.
Grund war eigentlich, dass ich einen Sohn mit Trisomie 21, also Down-Syndrom, habe, der sehr talentiert war und Schauspieler werden wollte. Und da haben wir gesehen, dass es überhaupt keine Möglichkeiten gibt für talentierte junge Menschen mit Beeinträchtigung, den Schauspielberuf zu lernen und zu ergreifen. Und das war der Anlass, dass wir gesagt haben, gut, da ist eine große Lücke und die schließen wir jetzt mal. Und so haben meine Tochter Marie-Elise und ich uns Verbündete gesucht und mit denen haben wir dann den Verein gegründet. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Und dann ging es 2014 los mit dem ersten Stück. Und Peer Gynt ist jetzt unsere achte große Produktion. Und ja, da spielen eben auch unsere jungen Menschen mit Beeinträchtigung, die auch noch in Ausbildung sind, mit.
Ulf Görke ist der Regisseur von dem Theaterstück Peer Gynt. Es ist sein erstes inklusives Theaterprojekt. Welche Erfahrungen hast du bis jetzt dabei sammeln können? Es gab sicher einige Herausforderungen, aber auch besondere Momente, wo vielleicht sogar etwas Neues entstanden ist.
Ja, das war eben auch das, wo ich gedacht habe, das interessiert mich wirklich mal anzugucken. Du musst ja auch als Regisseur gar nicht anders arbeiten, weil das natürlich eine vollwertige Inszenierung ist. Also du musst das, was du erzählen willst, übersetzen in Bilder. Du musst irgendwie genauso konzeptionell im Vorfeld arbeiten. Und ich wusste nicht, wie ist wirklich die Arbeit. Ein großer Unterschied ist, dass man die einfach mitnehmen muss und über sehr viel Freude und Lust sie bekommt. Also nicht über Druck, dann machen die sofort zu. Das ist ganz klar und eindeutig, die hören dann einfach auf und wenn die sich langweilen, dann legen die sich hin und schlafen. Also es ist immer die Freude an der Arbeit, so am Ausprobieren und es dauert natürlich länger. Es sind wesentlich weitere Wege, auch Texte, bis wir das Stück einmal gelesen hatten, war glaube ich eine Woche vorbei. Also so, das wissen die ja auch, die Freie Bühne. Ich habe 12 Wochen Probenzeiten, täglich von 10 bis 16, 17 Uhr. Und man redet viel mehr. Es ist ein schönes Arbeiten gewesen und also es ist länger. Und es kostet dann natürlich doch auch oft anders Nerven, weil man eben sich phasenweise auch jetzt nicht nur auf die Arbeit konzentrieren kann, sondern die Befindlichkeiten unglaublich immer auch eine Rolle spielen. So, dann will da ein Arm genommen werden und die andere ist beleidigt, weil ich habe nur den einen gelobt und so. Und das sind so Sachen, aber hat sich total gelohnt. Also echt eine schöne Arbeit, so.
Ist denn eine Besonderheit auch, wie man als Gruppe dann zusammenwächst, weil jeder ja auch vielleicht andere Fähigkeiten oder eben, wie du schon gesagt hast, andere Bedürfnisse dann hat. Wie wächst man dann so als Theaterensemble überhaupt zusammen?
Das ist eine gute Frage, weil das auch so eine Frage war, die ich mich gefragt habe. Wie kriege ich denn da wirklich ein gleichwertiges Ensemble auf die Bühne, dass die SpielerInnen ohne Beeinträchtigung oder sichtbare Beeinträchtigung, jeder Schauspieler ist beeinträchtigt logischerweise, dass die eben nicht pädagogisch Theater spielen und wie sind die SpielerInnen mit Beeinträchtigung, wie kriege ich die zum Blühen, weil das finde ich total wichtig und das ist auch, da sind wir auch so an einer Schnittstelle zu Peer Gynt, weil die unglaublich tolle Fantasien haben, die ich eben zum Teil mit diese Geschichten von denen, die wir aus Improvisation entwickelt haben, die tauchen jetzt in der Inszenierung auf. Ich habe denen täglich, haben die ganz viel Körperübung gemacht und es ist wirklich auch unglaublich toll, wie die zusammengewachsen sind. Also, dass die eine Spielerin am Anfang überhaupt keine Berührung zulassen konnte und mittlerweile sind die so herzlich alle miteinander und das muss ja auch sein bei so einem Stück, also dass Körperlichkeit möglich ist. Also es ist richtig gewachsen auch. Sehr zart, das meine ich, mit sehr viel Zeit einfach und sehr behutsam. So.
Nun hören Sie einen kurzen Ausschnitt von Peer Gynt, in dem er mit seiner Mutter spricht.
Du lügst! Herr, du lügst!
Die Wahrheit! Ich sage nichts außer der Wahrheit!
Nichts als Lügen!
Wahr ist jedes Wort!
Und du schämst dich nicht vor mir? Meinst du, kannst dich betrügen mit deinen Lügengeschichten? Also, wo hast du deinen Bock getroffen?
Kräftig, kräftig blies der Wind von dort.
Nein, von da.
Von dort, ja. Und so stand der Weg mir offen, mich durchs
Holz
hindurch.
Ja.
Nachdem Sie jetzt den Ausschnitt von der Probe von Peer Gynt gehört haben, noch einmal zurück zum Regisseur Ulf Görke, um ein bisschen über Peer Gynt noch weiter zu reden. Zu dem Stück Peer Gynt, also es ist ja ein dramatisches Gedicht von Henrik Ibsen. Ich habe ihn da mehr erlebt als Erzähler so von Lügengeschichten, der Frauen immer wieder verfällt, aber eben es dann nicht so schafft, eine Beziehung wirklich aufzubauen. Und immer auf der Suche, wer ist er? Warum hast du genau das Stück und ihn ja eigentlich als Anti-Helden dann ausgesucht?
Ja, weil mich genau diese Schnittstelle, du hast jetzt Lügen gesagt, ich finde, das ist eher eine Fantasiewelt, in die er sich reinbegibt. Also das sind keine bösartigen, vorsätzlichen Lügen, sondern er kommt ja irgendwie aus einem recht einfachen sozialen Milieu, hat keinen Vater mehr, der hat irgendwie den Hof versoffen, so laut Henrik Ibsen. Und genau diese Fantasie und das Anecken an der Gesellschaft, der wird irgendwie nicht eingeladen, der wird verhöhnt, der wird irgendwie verspottet. Und das ist ja relativ dicht auch bei diesen Menschen mit Beeinträchtigungen, dass die ja auch permanent in der Gesellschaft anecken, ignoriert werden und unglaublich wenig Zuspruch bekommen. Und da habe ich gedacht, das ist so dieses Biografische von diesen Menschen mit Peer Gynt. Die gehen auch in Fantasiewelten, die erzählen hier Geschichten. Da denke ich, eine hat immer erzählt, sie hat Geschwister, die hat gar keine Geschwister. Also so, die sind auch so Welten. Und das habe ich irgendwie so gedacht, deswegen habe ich mich für Peer Gynt entschieden. Das interessiert mich und auch eben der Trost, der in Fantasiewelten zu finden ist. Und ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, die immer weniger, immer vielleicht auch postfaktisch wird oder so, aber wo die scheinbare Beweisbarkeit von Dingen immer mehr zunimmt und die Fantasie irgendwie immer mehr in den Hintergrund tritt. Und deswegen finde ich auch, ist dieses Stück, dieses dramatische Gedicht für mich auch so ein Appell an die Fantasie.
Ich habe die eine Szene jetzt gerade gesehen, wo es um den Peer Gynt geht. Da hast du ihn mit mehreren verschiedenen Schauspielern darstellen lassen. Warum hast du das so inszeniert?
Ja, das ist so eine Setzung gewesen, weil ich mir überlegt habe, wer spielt den Peer Gynt, und bin dann eben recht schnell dahin gekommen, dass ich gesagt habe, eigentlich auch mit der Entscheidung für das Stück, dass das ganze Ensemble Peer Gynt spielt. Weil die Menschen mit Beeinträchtigung sprachlich meistens nicht so gut sind, aber eben andere Vorteile im Körperlichen haben. Die können sich wahnsinnig toll bewegen. Und deswegen habe ich gedacht, ich splitte das, weil das ja auch so wie so verschiedene, in jeder Schauspieler hat was Besonderes von den sieben. Und das ist wie ein Teil von Peer Gynt. Und deswegen habe ich gesagt, möchte ich das bitte, dass das gesamte Ensemble, dass es auch eine Ensemblearbeit wird. Das war mir auch ganz wichtig bei Inklusion. Also sowieso finde ich das immer wichtig, aber gerade bei diesem inklusiven Arbeiten, dass man nicht irgendwie sagt, du spielst nur die kleine Rolle und du die ganz große, sondern dass es eben eine Ensemblearbeit wird.
Jan Meyer ist unter anderem für die Ausbildung der SchauspielerInnen der Freien Bühne München verantwortlich. Ich habe mich mit ihm über die Situation von SchauspielerInnen mit Beeinträchtigungen im Theater bzw. im Film und Fernsehen unterhalten. Jan, wie sieht die derzeitige Situation aus und was müsste sich vielleicht noch ändern, damit SchauspielerInnen mit Beeinträchtigungen noch mehr Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt bekommen?
Es passiert derzeit, also in den letzten Jahren, tatsächlich sehr viel in der inklusiven Kunst- und Kulturszene. Das heißt, es gibt viele Theater wie die Münchner Kammerspiele, wo jetzt die ersten 4 AbsolventInnen der Freien Bühne München fest im Ensemble spielen, aber auch an anderen Theatern, in Wiesbaden, Darmstadt zum Beispiel auch, auch in Berlin, immer wieder inklusive Produktionen jetzt an festen Häusern. Wir haben das in der freien Szene schon ein bisschen länger. Und jetzt verstärkt auch in Film und Fernsehen gibt es Anfragen. Wir sehen immer mehr Menschen mit Behinderungen, die dann auch dort spielen, wo die Behinderung auch nicht unbedingt eine große Rolle spielt, was sehr, sehr gut ist, dass es sich da öffnet. Aber da passiert was. Im Gesamten denke ich, dass man da noch mutiger sein muss in den Besetzungen. Also wir sehen es jetzt auch schon am Theater, das machen wir hier zum Beispiel an der Freien Bühne auch, dass die Menschen mit Behinderung nicht zwangsläufig Figuren mit Behinderung spielen. Das sehen wir im Theater schon, dass das passiert. Im Film und Fernsehen ist es noch so, dass die Figuren meistens die gleiche Behinderung haben wie die SchauspielerInnen oder in einer abgewandelten Form. Also Luisa Wöllisch hat, die bei uns abgeschlossen hat, hat bei dem Film Die Goldfische mitgespielt und hatte da eine Figur gespielt, deren Trisomie etwas stärker ausgeprägt ist als die von Luisa selber. Aber es war immer noch eine Figur mit Trisomie, die sie da gespielt hat. Und ich denke, da könnte man hingehen und sagen, da geht auch mehr. Letztendlich gehört aber ein gesamtgesellschaftlicher Wandel dazu. Also die Menschen mit Behinderung leben zum Großteil in wirklichen Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen, an Orten, wo sie arbeiten, essen, leben, ihre Freunde haben. Das heißt, der Kontakt zum Alltag von vielen Leuten in der Stadt, der ist einfach nicht da. Sondern in dem Moment, wo kein Kontakt da ist und wo das nicht sichtbar ist in meinem Alltag, wird es auch schwierig, das auf der Bühne zu repräsentieren oder in der Kunst als gegeben wahrzunehmen, als normal, sondern es bleibt immer was Besonderes. Da ist jemand im Rollstuhl auf der Bühne, das ist was Außergewöhnliches und ich mache mir Gedanken darüber, was der Rollstuhl soll, weil ich das einfach in meinem Alltag nicht sehe. Wenn wir da gesamtgesellschaftlich eine Normalität reinbringen, dass wir Menschen mit Behinderungen in unserem Alltag begegnen, dass die Teil unseres Alltags sind, unserer täglichen Wahrnehmung, die auch an kulturellem Leben von Nichtbehinderten teilnehmen durch barrierefreie Angebote, dann haben auch KünstlerInnen mit Behinderungen eine ganz andere Möglichkeit zu arbeiten und auf der Bühne oder im Film, Fernsehen tätig zu sein.